Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles?
Why? Am I about to hear one?
Three great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies?
Depends on the sellsword.
Does it? He has neither crown nor gold, nor favor with the gods.
He has a sword, the power of life and death.
But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey? The executioner? Or something else?
I've decided I don't like riddles.
Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
Comport 334, Bundesinnenwehr. Motorflugzeug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 334. Comport, den ich am heutigen, so ein bisschen nieselig war es zwischendurch mal, beziehungsweise zwischendurch war es mal regnerisch, aber da war ich ja unterwegs, Freitag, dem 24. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:55.
Jawohl, ja. Und ein Motorflugzeug, weswegen ich eben gerade ziemlich in Eile geraten bin, um hier das Intro aufnehmen zu können. Aber ja, das Intro nebenbei ist ein Ausschnitt aus Game of Thrones, den ich aus dem aktuellen Anlass, dass nächste Woche wieder ein größerer Mittelaltermarkt in Uehendorf gastiert, hier einfach mal reingeklebt habe. Deswegen ist das eine Vorbereitung auf nächste Woche. Genau. So, aber was es hier wieder zu hören gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space und obskure Referenzen gibt es in zwei von drei Teilfolgen. Erklärungen dazu nicht diese Woche. So, und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte. Wieder mal mit Regierung und Wirtschaft und auch diese Woche hat sich dann mal wieder eine Beschneiderbatte eingefunden. 14 Grad, leicht rainige, broken cloudsige. Naja, Greetings. Die 14 Grad, die Windchillen wie 16, Comfort Level wie 14 und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und was waren es, 11 km/h aus dem Northeast oder so. Das Geplätscher im Hintergrund klingt nach mehr, als es sich anfühlt. Ich hoffe mal, dass es auch nach mehr klingt, als es ist. Aber ja. So. Da hätte ich dann völlig überraschend mal wieder die Regierung. Da gab es die FD-Bindung, weil die FDP die Abschaffung der Praxisgebühr laut einem Bericht im Tauschgeschäft mit einer Zustimmung zur umstrittenen Zuschussrente durchsetzen will, berichtet die Rheinische Post. Die CDU ist für eine Beibehaltung der Praxisgebühr und damit auch irgendwie die einzige Partei, die das ernsthaft irgendwie noch haben will. Ansonsten will es niemand mehr. Ja gut, die einzige Partei und irgendwelche Krankenkassen, die unbedingt das Geld haben wollen. Mehr Leute wollen es nicht. Plus die Gegenargumente sind groß genug, dass man es eigentlich mal zur Kenntnis nehmen könnte. Aber hey, Argumente brauchen die ja nicht. Das Zuschussrentenkonzept sieht vor, dass Niedrigrenten unter strengen Voraussetzungen bis auf maximal 850 Euro aufgestockt werden. Na, also die Geschichte hatte ich, glaube ich, letzte Woche ja auch schon mal erwähnt. Da machen sie so ein Paket, na, so ähnlich wie es Zensursolarabschaffung nur für Visa-Warndatei gegeben hat. Kann man jetzt sagen, ja, Zuschussrente gibt es nur für Praxisgebührabschaffung. So, wobei die FDP ja nicht gerade in einer Machtposition sitzt, also zumindest nach der nächsten Wahl, wann immer sie denn mal sein mag, siehe nicht vorhandenes gültiges Wahlgesetz, aber nach der nächsten Wahl könnte dann ja schätzonometrisch die Wahrscheinlichkeit doch eher gering sein, dass die FDP sich überhaupt noch in irgendeiner Regierungsverantwortung findet. Wobei die Schätzonometrie übrigens eine sehr exakte Wissenschaft ist, aber ja. Blub. Ist eine Meldung von Freitag. Dann gab es die FD-Gierung. Die stellvertretende, jawohl, 9.15 Uhr. Die stellvertretende FDP-Chefin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will nach der Bundestagswahl 2013 im Zweifelsfall auch ohne die Union weiter regieren. Frau Leuthäuser, Frau Schnarrenberger, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber die FDP krebst um die 5% rum. Wenn die FDP tatsächlich 5% oder gar sogar noch mehr, 5,1 erreichen sollte, wäre das nach aktuellen Umfragen schon überraschend. Und zwar überraschend viel. Und als 5%-Partei, also da müssten dann die anderen Parteien schon genau in der richtigen Konstellation rumsitzen, dass die FDP überhaupt noch an irgendeiner Regierung beteiligt werden könnte. Es riecht doch eher nach einer großen Kotzerei, die da kommen könnte. Aber nette Idee das. Vielleicht sollten sie weniger von den Mitteln nehmen, die sie da genommen haben, offensichtlich. Egal, wie das Ergebnis der Bundestagswahl ausfalle, auf die FDP müsse es bei einer Koalitionsbildung ankommen, sagte die Bundesjustizministerin im Handelsblatt. In einem veränderten Parteiensystem werde sich die FDP nur als eigene Kraft behaupten. Die FDP, die bis Anfang der 80er Jahre immer Fähnchen im Wind gespielt hat, danach sich dann so bei der CDU eingeschleimt hat, dass sie ja sogar eine Regierung aufgegeben hat mit der SPD und dann Kohl an die Macht verholfen hat. Und nachdem dann der nach 16 Jahren mehr oder weniger gewaltsam aus der Regierung entfernt werden musste, weil er von sich aus nicht mehr gehen wollte, ist dummerweise die FDP halt auch aus der Regierung entfernt worden. So, und jetzt sieht es nicht danach aus, dass nach der nächsten Wahl die FDP eine ernsthafte Rolle spielen wird in einem Bundestag. Wie gesagt, die Möglichkeit, dass überhaupt nochmal eine Wahl stattfinden kann, ist ja im Moment nicht gegeben. Und von daher könnte sie jetzt auf Krampf versuchen, das Wahlgesetz zu blockieren. Was aber nicht sehr demokratisch wäre. Oh ja. So. Dann gab es die Rös-Nicht-Tauschmeldung, weil FDP-Chef Philipp Rücktritt-Rösler Berichten widersprochen hat, die FDP wolle für eine Zustimmung zur Zuschussrente gegen Altersarmut einen Wegfall der Praxisgebühr fordern. Reine Tauschgeschäfte, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, machten wenig Sinn, sagte er der Leipziger Volkszeitung. Die FDP lehnt eine aus Beitragsgeldern finanzierte Zuschussrente grundsätzlich ab. Blablabla. Na, natürlich wird das ein Tauschgeschäft. Er kann sich da auch irgendwie 50 Mal hinstellen und behaupten, nein, das wird natürlich kein Tauschgeschäft. Weil Herr Rücktritt, der Zusammenhang zwischen Zensursula-Abschaffung und Visa-Warndatei ist auch nicht vorhanden. Außer, dass das eine die eine Partei wollte, das andere die andere Partei und man sich dann am Tisch getroffen hat und gesagt hat, okay, hier, da, ihr kriegt das, wir kriegen das. So. Na, also ja, es wird wahrscheinlich auf einen Tausch hinauslaufen. Da kann sich Rösler auch noch 50 Mal hinstellen und das Gegenteil behaupten. So. Am Samstag gab es dann Trixerent. Der DGB wirft Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Laien eine unwürdige Trickserei im Zusammenhang mit der anstehenden Rentenbeitragssenkung vor. Damit versuche die Ministerin, das die Beteiligungsrechte der Bundesländer auszuhebeln, sagt der DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Der DGB nimmt nicht nur am gewählten Verfahren Anstoß, er lehnt auch die Absenkung des Rentenbeitrags von 19,6 auf voraussichtlich 19,0% grundsätzlich ab. Die Beitragssenkung würde die Rücklagen der Rentenversicherung zerstören, so Buntenbach. Frage, die sich mir dabei aufdränge, warum die sich erst jetzt melden. Na, weil die Gerüchte, dass eine Rentenbeitragssenkung auf 19,0% anstehen würde, sind mir vor einigen Monaten das erste Mal in Meldungen begegnet. Und wenn mir die in Meldungen begegnen, ja, ich bin da nicht interessiert genug daran, dass ich den Meldungen aktiv hinterher suche. Wenn die bei mir über den Bildschirm flimmern, dann nehme ich die mit. Der DGB, der doch von sich behauptet, ach, so interessiert an Sozial und bla zu sein, will davon nichts gewusst haben. Ernsthaft? Na, also, ja. Den Protest hätte man auch ruhig mal früher verkünden dürfen. So, dann gab es den Buff-Split. Der stellvertretende CDU-Vorblubbernde Bouffier, der spricht sich nämlich gegen eine Gleichstellung Homosexueller bei Lebenspartnerschaften mit der Ehe beim Einkommensplitting aus. Vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts seien entsprechende Änderungen am Steuerrecht ohnehin abzulehnen, sagte der hessische Ministerpräsidiödel der Zeitung Welt am Sonntag. Aber auch unabhängig von dem Karlsruher Richterspruch ständen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates. Weiter erklärte Bouffier, das Leitbild für Ehe und Familie seien immer noch Mann und Frau. Daher solle der Staat sich hüten, seine Schutzverpflichtung so einzuebnen, dass nichts mehr von ihr übrig bliebe. Herr Schwaffier, Ihnen ist schon aufgefallen, dass das BFFG gesagt hat, hier, bringt Argumente. Ihr habt ja noch nicht mal Argumente mitgebracht. Wenn ihr keine Argumente mitbringt, warum eine Nichtgleichstellung in irgendeiner Form Sinn macht, dann habt ihr keinen Grund, eine Nichtgleichstellung zu haben. Und das ist beim Ehegattensplitting ganz haargenau dasselbe. Wenn ihr doch Familie fördern wollt, im Sinne von hat auch Kinder, dann müsstet ihr Kinder fördern und nicht, da gibt's den einen Ehepartner, der viel Geld nach Hause bringt und den anderen Ehepartner, der wenig Geld nach Hause bringt. Das fördern wir jetzt so, dass der viel Geld nach Hause bringt, wenig Steuern prozentual zu zahlen hat. Der wenig oder gar kein Geld nach Hause bringt, ganz viel prozentual zu zahlen hätte, wenn er denn überhaupt Geld nach Hause brächte. Na, weil das ist das Ehegattensplitting. Ich meine, was man als Kompromiss auf den Tisch werfen kann, hey, wir schaffen dieses Ehegattensplitting einfach komplett ab. Na, dann wäre es aber auch eine komplette Abschaffung und eben nicht eine Ungleichbehandlung von Gleichem. Na, weil was es sehr wohl gibt, gleichgeschlechtliche Lebenspartner, bei denen eben eine Person viel und die andere Person wenig verdient. Wo man ja durchaus mit derselben Argumentation, hey, das fördern wir wegen, weil im Blub sagen könnte, ja, dann fördern wir das. So, was jetzt aber passiert ist, das wird halt nicht gefördert. Die zahlen halt beide den gleichen Steuersatz prozentual. Na, sind beide in der gleichen Steuerklasse. So, Ergebnis der ganzen Veranstaltung, es kostet Geld. So, und da braucht es halt irgendwie eine Begründung, die, ja, aber Leitbild für Ehe und Familie seien immer noch Mann und Frau. Reicht nicht. Wenn der Herr Schwaffier sich irgendwelche Leitbilder in sein Hirn hämmert, da kann ich ihm gerne helfen. Da lässt sich bestimmt noch mit einer Axt oder einem großen Schmiedehammer nachhelfen. Da gehe ich mal davon aus, dass ich meine Finger an einen solchen heranbekommen kann, wenn es nötig wäre. Blabla. Daher sollten Familien mit Kindern steuerlich besser gestellt werden, meinte der CDU-Politiker. Herr Schwaffier, das Ehegattensplitting hat mit Kindern 0, überhaupt gar nichts zu tun. Das Ehegattensplitting bekommt man, sobald man ehegattet. Kinder sind da überhaupt kein Faktor drin. Also wenn er Kinder gefördert wissen will, dann soll er Kinder fördern, aber doch nicht irgendwie, ja, da gibt's aber zwei Leute, die sind verheiratet. Ja, weil das geht genauso auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Dass die nicht miteinander Kinder haben können, ja, dann sagt die Biologie, ach. Na, dann fördert doch bitte schön das, was ihr offiziell vorgibt, fördern zu wollen und nicht irgendwas anderes. Scheinheilig. So, auch am Sonntag habe ich mir hier Zen Strafula reingeklebt, weil Bundessozialministerin Zen Sursula von den Leyen ein Bußgeld für Eltern von Schulschwänzern nämlich nicht ausschließt. Wenn man über Langzeitarbeitslosigkeit rede, sei Schulschwänzen der Anfang. Das ist erstmal eine völlig unbewiesene Behauptung. Aber Zen Sursula und ihre unbewiesenen Behauptungen sind ja schon berühmt. Na, sobald man auch nur ein einziges kinderpornografisches Bild gesehen hat, vergewaltigt man jedes Kind, was man jemals wieder sieht. Nicht? Na, mal ganz davon abgesehen, die Damen und Herren Polizeibedienstete, die dienstlich kinderpornografisches Material sehen, sind die eigentlich schon alle in Sicherungsverwahrung, weil die ja garantiert Milliarden an Kindern vergewaltigen werden? Nein? Aber ja, also Zen Sursula schwafelt was davon. Ja, Langzeitarbeitslose, die haben ja alle die Schule geschwänzt. Und das können Sie jetzt bitte schön an welchen Zahlen belegen? Nein? Ja, wissen Sie was, da drüben bei Herrn Sarrazin ist noch Platz in der Schublade. Das sagte von der Leyen der Berliner Morgenpost. 50% der Langzeitarbeitslosen hätten keinen Schul- oder Berufsabschluss. Und der Kausalzusammenhang da besteht worin? vor allen Dingen, was ist zuerst da gewesen? Ja, und wie will denn bitteschön eine Bestrafung der Eltern dafür sorgen, dass die ihre Kinder zur Schule bringen? Wie soll das funktionieren? Sollen die ihre Kinder zur Schule prügeln? Mal ernst davon abgesehen, die genau selbe Debatte, kann ich mich noch dumpf entsinnen, hatten wir doch relativ kürzlich gerade erst. Ist vielleicht ein Jahr her. Ja, Es sei deshalb entscheidend, den Anfängen zu wehren. Wenn Eltern gegen das Schulgesetz verstießen, könnten auch Bußgelder verhängt werden, findet Zensor Sola. Moment. Also, wie stellt sie sich vor, sollen die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder auf jeden Fall zur Schule gehen? Weil Gerüchten zufolge pubertierende Kinder sich von ihren Eltern so ungefähr gar nichts sagen lassen. Sollen die Eltern tatsächlich die Kinder gewaltsam zur Schule prügeln? Wenn es das ist, ja, was ihr vorschwebt, dann könnte sie ja im Dunstkreis "Wir stellen Beschneidung straffrei" auch gleich ein Jahr und Kinder, die gewaltsam zur Schule geprügelt werden, da werden die Eltern auch nicht verfolgt, gleich mit dazu bringen, weil wenn wir dann schon absurden Scheiß zusammenmischen, dann bitte richtig. So, dann gab es auch noch das Autofreizeichen in Bayern, sind ja gerade die großen Ferien ausgebrochen, relativ kürzlich, und damit dreht jetzt Ramsauer frei. Bei ihren Autokennzeichen sollen Städte und Kreise nach Plänen der Bundesregierung mehr Freiraum bekommen. Künftige sollen bei den Buchstabenkombinationen für den Verwaltungsbezirk auch mehr als ein Unterscheidungszeichen möglich sein. Ziel ist es, dass alte Kfz-Kennzeichen wieder ausgegeben werden können, die im Zuge von Gebietsreformen verschwunden waren, sieht ein Verordnungsentwurf des Verkehrs- und Innenministeriums vor, der DPA vorliegt. In mehreren deutschen Regionen waren Rufe nach einer Rückkehr vertrauter alter Kennzeichen laut geworden, weil wir es schon immer so gemacht haben. Als Begründung immer noch ein bisschen dünn. Das sind übrigens alles Düsenflieger, die nicht zählen, weil davon abgesehen, Teil 1 war kein Motorflieger. Dann gibt es die Sprithaltung. Die Bundesregierung erwägt trotz der hohen Getreidepreise zurzeit keine Änderung ihrer Biokraftstoffstrategie. Das macht ein Vertreter des Agrar- und des Umweltministeriums deutlich. Aus Sicht des Ministeriums beeinflussen Biokraftstoffe die Agrarpreise in einem eher geringen Umfang, sagte ein Sprecher. Beim Preisanstieg von Agrarprodukten spielten zahlreiche Faktoren eine Rolle. Ja, und beim Preisanstieg von Treibstoffpreisen spielen Feiertage eine völlig zufällige Rolle. Das ist reiner Zufall, dass rund um die Feiertage immer die Preise steigen. Ach, so ein Zufall aber auch. Und der ist so schön verlässlich, dieser Zufall. Also, ja. Am Dienstag gab es dann Konservarsch. In der Debatte um die Gleichstellung von Ehe und homosexuellen Lebenspartnerschaften fordert die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, die wodurch qualifiziert ist, sich zu irgendwelchen Gleichstellungsdebatten zu äußern? Ach, gar nicht. Ja, schön. Also jedenfalls irgendwie eine Tussi im Bundesumweltministerium, Staatssekretärin. Reiche fordert einen klaren Kurs der Union. Unsere Zukunft liege in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, sagte die CDU-Politikerin der Blöd-Zeitung. Die Union müsse bei diesem Thema Profil zeigen. Obwohl die Ehe von Mann und Frau für einige an Bedeutung verloren habe, dürfe man sie als Lebensentwurf nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ehe und Familie seien der Markenkern der Union. Also erstens, das grundsätzlich in Frage stellen, wie soll das funktionieren? Wenn man sagt, ja, also wenn gleichgeschlechtliche Leute miteinander die gleichen Pflichten eingehen wie Eheleute, aber die Rechte dürfen nicht identisch sein, weil das ist der Markenkern der Union. Was ist denn das für eine Begründung? Was ist denn das für eine verfickte Begründung? Man ist davon abgesehen, dass mit genau dieser Begründung schon diverse Gesetze gerade in den vergangenen Monaten vor einem Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs aber sowas von gescheitert sind. Also die Begründung reicht nicht. Das klingt wie ein Hubschrauber. Ist aber zu weit weg. So, dann gab es Strafmunen. Der Städte- und Gemeindebund unterstützte die Forderung von Bundesarbeitsministerin Zensor Sulla, Eltern von Schulschwänzern stärker in die Pflicht zu nehmen. Hauptgeschäftsführer Landsberg, Klammer auf, steht keine Partei dahinter, deswegen maße ich mal Mut, irgendwas extrem Konservatives. Klammer zu. Sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, es sei nicht einzusehen, warum Autofahrer beim kleinsten Parkverstoß ein Knöllchen bezahlen müssten. Verstöße gegen die Schulpflicht aber ungeahndete blieben. Was? Eine wirksame Gegenmaßnahme könne das von der Ministerin geforderte Bußgeld sein, das es in vielen Ländern und Kommunen bereits gebe. Denkbar sei auch eine befristete Kürzung des Kindergeldes. Wie wäre eine temporäre Erschießung von Unionsvollidioten, die Scheiße fordern? Nur eine temporäre Erschießung, bitte. Vorerst, und ich betone vorerst. So, dann gab es auch diese Woche wieder eine Beschneidebatte. Und zwar will ich mal mutmaßen, dass es daran lag, dass der Ethikrat sich mit dem Thema befasst hat. Weil andere Gründe gab es da eigentlich nicht. Und zwar ging das los am Dienstag, damit dass der Oberrabbiner aus dem Gebüsch gehüpft kam. Der israelische Oberrabbiner Jonah Metzger sieht gute Chancen, dass die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen in Deutschland möglich bleibt. Sein juristisches Studium der deutschen Gesetze, was er als Oberrabbiner natürlich abgelegt hat, hat ihn dazu befähigt, mit Sicherheit. Metzger, der eines von zwei Oberhäuptern des jüdischen Glaubens in Israel und damit auch weltweit ist, äußerte sich nach Gesprächen mit führenden Vertretern der Bundesregierung in Berlin. In Detailfragen gab er Kompromissbereitschaft zu erkennen. So könne er sich vorstellen, dass ein jüdischer Beschneider in Deutschland erst dann seine Zulassung bekomme, wenn er eine medizinische Fortbildung erhalten hat. Na, das klingt alles so toll. Er ist kompromissbereit. Aber es dürfen nur jüdische Beschneider schneiden. Niemand sonst, schon gar nicht irgendwie ein Arzt. Wo kämen wir denn hin, wenn da ein richtiger Arzt, der weiß, was er tut, der im Fall, dass irgendwas schief geht, auch weiß, wie er damit umzugehen hat, da tätig würde? Nein, auf gar keinen Fall. Zugeständnisse bei der Narkose lehnte der Oberrabbiner ab. Anästhesie sei vom Religionsgesetz her in solchen Fällen verboten, betonte er. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, keine Anästhesie, aber, ne, bei dem ganzen Geschwurbel von der Bundesregierung war ja immer die Rede davon, ja, aber medizinisch angemessen. So, liebe Bundesregierung, dann zeigen Sie mir doch mal, wie medizinisch angemessen sein soll, dass Menschenkörperteile abgetrennt werden, die dabei noch nicht einmal betäubt werden. Gar nicht. Das ist medizinisch, also wenn das ein Arzt macht, ja, das Strafverfahren, das hat er aber schon verloren, bevor es losgegangen ist. Da erwarte ich eigentlich auch, dass jede Staatsanwaltschaft von sich aus tätig wird. Na, und hier kommt also der Oberrabbiner an und sagt, ja, er ist kompromissbereit, aber keine Ärzte und keine Betäubung. Und wo waren da jetzt die Kompromisse? Ich sehe da gerade keine. Mag vielleicht an mir liegen, aber ich sehe da keinen Kompromiss. Na, also, bitte. Na, wenn keine Betäubung, das ist ganz einfach. Wenn euer oberstes Religionsgesetz verbietet, die Kinder zu betäuben. Na, übrigens, Herr Oberrabbiner, Ihnen ist auch bewusst, gehe ich mal ganz stark von aus, dass Beschneidung nicht die einzige Methode ist, um Jungen in die Religionsgemeinschaft aufzunehmen. Es gibt dafür Jungen, bei denen eine Beschneidung nämlich deren Leben gefährden würde, durchaus Ersatzmethoden. Jetzt legen Sie bitte mal offiziell in schriftlich dar, inwiefern die denn unakzeptabel sind. Ist ja jetzt auch nicht so, als könne man da jetzt irgendwie sinnvoll argumentieren mit einem religiös Verbrämten. Ist auch nicht so, als würde die Regierung versuchen, mit dem zu argumentieren, sondern die Regierung nickt einfach nur, weil zur Not zieht er halt einmal die Nazi-Karte und dann ist das ganze Spiel wieder vorbei. Also, wo waren da jetzt die Kompromisse? Die müssen mir glatt entgangen sein. So, dann gab es die Schrödhäubung, weil die Bundesfamilienministerin Christina Köhler-Schröder sich dann zu Wort gemeldet hat und plädiert für eine angemessene Betäubung und für Einhaltung ärztlicher Standards. Diese Auffassung habe die Ministerin in einem Gespräch mit dem israelischen Oberrabbiner Jonah Metzger und weiteren Rabbinern vertreten, berichtete ihr Sprecher Christoph Stegmanns. Nun, nachdem der Herr Oberrabbiner sich hingestellt hat und gesagt hat, Betäubung geht aber mal gar nicht, sag ich, okay, dann wird es wohl nichts mit einer Einigung. Na, das Spiel, das können wir ganz einfach spielen. Es gibt keinen Grund für eine Straffreistellung. Und wenn die sich noch weigern, die medizinischen absoluten Mindeststandards einzuhalten, zu denen eben auch gehört, dass unnötige, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Schmerzen vermieden werden müssen, ja, dann ist das ganz einfach. Dann ist Beschneidung nach deutschem Recht nicht machbar. Na, genauso wie nach deutschem Recht nicht machbar ist, dass Ehebrecher gesteinigt werden. Steht übrigens auch in der Bibel. Und viele andere lustige Dinge, die im Alten Testament alle so rumstehen, an die man sich ja eigentlich auch alle zu halten hätte. Na? Dies ist ganz einfach. Wenn ihr euch nicht an die Regeln hier halten wollt, tja, dann tut mir das ehrlich leid. Aber ich sehe dann keine Chance, dass wir uns hier an eure Regeln halten. Geht nicht. Die Ministerin sei nach dem Gespräch überzeugt, dass in der Kontroverse um Beschneidungen eine gute und rasche Lösung gefunden werden könne. Aber Betäubung geht mal gar nicht. So, wo ist denn da der Ansatz für eine Lösung? Also mir will da jetzt gerade spontan keiner einfallen und ich sehe da auch nichts, was irgendwie aussieht wie ein Lösungsvorschlag. Von daher, ja, nice try. So, dann gab es die Ethiken, weil das Mitglied im Deutschen Ethikrat Merkel, übrigens ein Mann, und Strafrechtler, sich skeptisch zu einem Recht auf frühkindliche Beschneidung von Jungen geäußert hat. Merkel sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um einen massiven Eingriff in die körperliche Integrität. Risiken dieses Eingriffs dürfe man nicht unterschätzen. Die Betäubung durch geschulte Anästhesistin sei unerlässlich, betonte der Strafrechtler. Dies werde man der jüdischen Gemeinschaft zumuten müssen. Also ein Betäubung geht mal gar nicht. Okay, wir können an der Stelle aufhören, darüber zu reden. Wenn ihr nicht mal bereit seid, auch nur über Betäubung zu reden, brauchen wir den Rest des Verfahrens gar nicht erst versuchen. Weil wenn ihr irgendwem irgendwas abschneiden wollt, ohne dem die Chance zu geben, den Schmerzen zu entkommen, na, ganz davon abgesehen, dass die ganze Geschichte heftig danach riecht, dass irgendwie alte Leute, die keinen Spaß am Sex haben, jungen Leuten, die noch Spaß am Sex haben könnten, den Spaß am Sex verderben wollen. Na, ich meine, warum gehen die wohl ständig alle irgendwie den Kindern an die Geschlechtsteile? Na, was soll das eigentlich werden, wenn's fertig ist? Naja, die wollen den anderen auch den Spaß verderben. Ja, Entschuldigung, das ist keine wirklich gute Begründung. Der sagt, also ohne Betäubung ist das strafrechtlich mal schlicht nicht drin. Na, medizinisch nicht drin, strafrechtlich nicht drin. Weil das ist dann nämlich schlicht und ergreifend eine Körperverletzung. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und mit dem Schwanz wackeln. Es wird dadurch nicht besser. Oh, aber hey, also wo waren die Kompromisse? So, und auch gestern gab es dann das Israchtwort. Israels Innenminister Eli Yishai hat Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, sich für das Recht auf Beschneidungen einzusetzen. Juden in Deutschland dürfte nicht gezwungen werden, sich zwischen der Einhaltung nationaler oder göttlicher Gesetze entscheiden zu müssen, schreibt der Vorsitzende der streng religiösen Schasspartei in einem Brief an Merkel. Mein imaginärer Freund hatte mir gesagt, ich muss alle Menschen umbringen. Das muss ich jetzt tun dürfen, weil meine Religion, also mein imaginärer Freund, mir das vorschreibt. Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja, genauso wie jetzt irgendwie Peres sich an den Gauk gewandt hat. Ja, der möge sich doch jetzt bitte dafür einsetzen. Es geht doch nicht, dass das nicht geht. Ja, der Wink-August ist da ungefähr die falsche Person, an die man sich da wenden kann. Der Wink-August winkt nur. Na, also, Israels Außenministerium kritisiert übrigens den Brief als unabgesprochen. Oder anders ausgedrückt, huch! So, dann gab es auch gestern den Ethikrat, der empfiehlt nämlich religiöse Beschneidungen zu erlauben. Eine Mehrheit des deutschen Ethikrats empfiehlt Beschneidungen unter Auflagen zu erlauben. So solle religiöse Beschneidung nur medizinisch fachgerecht und unter Betäubung durchgeführt werden. So, jetzt haben wir ein Problem, Herr Oberrabbiner. Der Ethikrat sagt nur unter Betäubung. Sie sagen, Betäubung auf überhaupt gar keinen Fall geht gar nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Das ganz offensichtliche Problem. The elephant in the room. Und nu? Betäubung geht gar nicht. Nein, ohne Betäubung geht auch nicht. Wie wäre es damit? Geht überhaupt nicht. Und wenn ihr irgendwelchen Leuten irgendwas abschneiden wollt, dann wartet ihr bitte, bis die alt genug sind, dass sie sich Dinge abschneiden lassen können. Nee, geht auch nicht. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, und ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt eben mal so trivial lösen will. Ein Gesetz, was allerdings die männliche Beschneidung zulässt, hat ja sowieso noch den kleinen Haken, dass man da dann irgendwie unter Umgehung der Gleichbehandlung der Geschlechter, ne, eine Sonderregelung nur für Jungen, weil Mädchenbeschneidung geht ja auch nicht wegen, weil geht ja gar nicht hoch. Ja, oder anders ausgedrückt, nein, ich sehe da keine Lösung. Sorry. Ja, ihr könnt ja gerne an irgendwelchen Leuten rumschneiden, aber wenn ihr dabei erwischt werdet, dann kann euch halt passieren, dass ihr dafür in den Knast gehen könntet. Ja, die Lösung ist so simpel wie offensichtlich. Wenn ihr dazu bereit seid, weil ihr sagt, euer imaginärer Freund schreibt euch das vor, ihr müsst das machen, ja bitte. Fühlt euch dazu gerne eingeladen. Dann fühlt euch aber auch gerne dazu eingeladen, dann entsprechend Zeit im Knast zu verbringen. Ja, weil, hier, Ehebrecher müssen gesteinigt werden. Steht im selben Alten Testament. Ist nicht so unheimlich weit weg. Ja, ja, und Männer, die mit Männern wie mit Frauen, ne, da habe ich auf dem Beck die ganze Zeit rumgehackt. Die müssen dann auch umgebracht werden. Ja, und alle, die nicht beschnitten sind, müssen übrigens, steht da ja irgendwie gerade mal irgendwie ein paar Sätze später, müssen auch alle umgebracht werden. Also, Herr Oberrabbiner, dann hauen Sie mal rein. Dass Sie dafür dann übrigens wegen Mord drankommen, das ist Ihnen schon klar, ne? Also an die Regel fühlen Sie sich nicht so gebunden, wie die Jungs die Vorhaut abschneiden zu wollen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass es da ja dann auch noch bei den ganz besonders verbrämten Vollidioten die Übung gibt, dass der Beschneider dann auch noch das Blut mit dem Mund absaugt. Na, also nicht nur, dass er da irgendwie die Vorhaut abschnibbelt, sondern auch noch dem 8 Tage alten Jungen einen bläst. Naja, gut, in dem Alter wird der vermutlich da nicht so viel Freude dran haben. Vor allen Dingen nicht, nachdem ihm gerade große Schmerzen zugefügt wurden. Aber hey, na, also der Ethikrat sagt aber nur mit Betäubung. So, jetzt haben wir ein Problem. So, dann gab es die Asylländer, weil Asylbewerber künftig mehr Geld vom Staat erhalten. Darauf haben sich die Bundesländer geeinigt, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium mitteilte. Demnach orientieren sich die Leistungen für Asylbewerber nun am Hartz-IV-Niveau. Warum eigentlich nicht gleich so? Oder anders ausgedrückt, ja, die Länder haben sich darauf geeinigt, das BFFG-Urteil einhalten zu wollen, was es ja ohnehin schon gibt. Ja, ach, bewegt eure fetten Ärsche aber mal gefälligst ein bisschen schneller. Übrigens, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist noch keine einzige Zahlung rausgegangen. Also, zack, zack. So soll der Beitrag für alleinstehende oder alleinerziehende Erwachsene von bisher knapp 225 auf 346 Euro steigen. Mit der Änderung reagieren die Länder auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wie großzügig erhaltet euch mal ein BFFG-Urteil? Dann gibt es einen Gleichstelleinzug, weil nämlich 11 Jahre nach Einführung der eingetragenen homosexuellen Lebenspartnerschaft soll diese nach einem Zeitungsbericht auch in den Gesetzesformulierungen der Ehe gleichgestellt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf habe das Bundesjustizministerium den anderen Ministerien zur Abstimmung zugeleitet, berichtet die Süddeutsche Zeitung. In zahlreichen Paragraphen, quer durch die Rechtsordnung vom Infektionsschutz bis zum Bundeskindergeldgesetz, sollen nun nach dem Wort Ehegatte die Wörter oder Lebenspartner eingefügt werden. Das ist eine rein redaktionelle Änderung. Und übrigens, wenn ihr dabei nicht sicher geht, dass auch die zurückliegenden Regelungen entsprechend angepasst werden, könnte euch locker passieren, dass jedes einzelne Gesetz, wo ihr die rückwirkende Änderung vergessen habt, beziehungsweise die Wirksamkeit der Änderung eben nicht rückwirkend stattfindet, euch auch wieder vom BFFG eine Ohrfeige links und rechts gibt. Und das sind ein paar Gesetze, die da geändert werden. So, dann gab es das Krebsgesetz. Das Bundeskabinett hatte nämlich ein Gesetz zum wirksameren Kampf gegen Krebserkrankungen beschlossen. Krebs ist nämlich ab heute verboten. Doch nicht. Therapien und Vorsorge sollen verbessert werden, umfangreicher als bisher sollen die Bürger künftig zur Früherkennung eingeladen werden. Sie sollen regelmäßig Briefe zu Darm- und Gebärmutterhalskrebsuntersuchungen erhalten. Die unterschiedlichen klinischen Krebsregister sollen vereinheitlicht werden. Lücken sollen dabei beschlossen werden. Die Therapiedaten der Patientin sollen erfasst werden. So, und was genau ist jetzt da? Was steht da in dem Gesetz? Hä? Also aus der DPA-Meldung ist mir das nicht klar geworden. Deswegen habe ich mir da auch noch eine D-Radio-Meldung dazu hingeklebt. Das Bundeskabinett hat den nationalen Krebsplan beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, alle Versicherten ab einem bestimmten Alter regelmäßig zur Früherkennung von Gebärmutter-, Hals- und Darmkrebs einzuladen. Zudem soll es einheitliche Krebsregister geben, in denen alle relevanten Daten zu Diagnose, Behandlung, Nachsorge und Rückfällen systematisch erfasst werden. Bundesgesundheitsminister Bahr verteidigte das Vorhaben gegen Kritik der Krankenkassen. Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunke, die Ausweitung der Vorsorge Angebote komme den Kassen unmittelbar zugute. Ein früh erkannter Krebs werde in der Behandlung nicht so teuer. Der Gesundheitsexperte der SPD Lauterbach kritisierte, die Daten der geplanten Register stünden nur Wissenschaftlern und der Politik zur Verfügung, nicht aber der Bevölkerung. So, dann hat die Regierung auch Basel III beschlossen. Also die Regierung wirft irgendwelche Sachen in Richtung Bundestag, ist ja das, was da eigentlich passiert. Real passiert ja ungefähr überhaupt nichts. Und zwar schärfere Eigenkapitalregeln für Banken. Gut 4 Monate vor dem Start beschloss das schwarz-gelbe Kabinett den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Basel III genannten Vorgaben. Mit dem also besonders eilbedürftig eingestuften Gesetzesvorhaben erhöhte Berlin auch den Druck auf die EU-Partner, die Verhandlungen über das neue Regelwerk für 8000 europäische Institute bis Oktober abzuschließen und Differenzen auszuräumen. Banken müssen die Basel III-Regeln schrittweise von 2013 bis 2019 einführen. Ja, von mir aus. Dann gab es den Jubelschuss, weil die gute Konjunktur hat den deutschen Fiskus einen Überschuss beschert. Im ersten Halbjahr 2012 nahm der Staat 8,3 Milliarden Euro mehr ein, als er ausgab. Bla 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 bla. Ja, und wenn man sich dann mal die Nachdenkseiten dazu anguckt, stellt man fest, ja, die 33 Milliarden, die weniger Schulden aufgenommen wurden als im vergangenen Jahr, könnten vielleicht auch daran liegen, dass Deutschland für Schulden übrigens im Moment gerade negative Zinsen bezahlt. Was dann nämlich eben genau den 31 Milliarden an Zinszahlungen aus dem letzten Jahr entspricht. Na hoch, so ein Zufall, aber auch, das hat mit der Konjunktur ungefähr überhaupt gar nichts zu tun. Sondern man könnte genauso gut auch sagen, ja, durch die Euro-Krise, durch die Bankenkrise, jetzt Euro-Schuldenkrise genannt, spart Deutschland Geld. Ach. Ja, und schon ist die ganze Meldung nämlich irgendwie viel weniger. Mal ganz davon abgesehen, ein BIP-Wachstum von 0,3% im Vergleich zum Vorjahr oder Vorquartal. Also 0,3% Wachstum ist kein Wachstum, kein ernsthaftes. Ja, und wir leben immer noch auf Export. So, Wirtschaft. Finro, das Auseinanderbrechen der Eurozone ist nach Einschätzung des finnischen Außenministers Tuomi Oja nur noch eine Frage der Zeit. Die Gemeinschaftswährung sei wie eine Zwangsjacke, die Millionen Menschen in Not bringe und Europas Zukunft zerstöre, sagte er in einem Interview mit der Londoner Zeitung Daily Telegraph. Aber niemand wolle der Erste sein, der aussteige und damit die ganze Schuld auf sich ziehe. Die finnische Regierung habe dennoch für alle Fälle einen Aktionsplan erarbeitet. Der Minister betonte, ein Scheitern des Euro müsse keineswegs das Ende der Europäischen Union bedeuten. Es könne im Gegenteil sogar dazu beitragen, dass sie besser funktioniere. Ja, ich meine, wenn man den Euro retten will, gibt es die ganz einfache Lösung. Deutschland geht aus dem Euro und plötzlich haben wir nämlich kein so gigantisches Ungewicht im Euro mehr. Dann hat nur Deutschland das klitzewinzige Problem, dass das mit dem Exportüberschuss halt ziemlich kurzfristig aufhört. Aber der Exportüberschuss, der ja sowieso auf Kosten aller anderen Länder stattfindet, ist nicht tragbar. Das geht nicht. Das ist eben keine langwirkende Lösung. Genau genommen ist es überhaupt keine Lösung, sondern es ist die Ursache. Von daher, ja. So, am Samstag habe ich mir Kramp-Spitzensteuer reingeklebt. Die saarländische Ministerpräsident Annegret Kramp-Karrenbauer ist für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes. Da sollte man über eine moderate Anhebung reden, sagte die CDU-Politikerin der Welt. Allerdings müsse man sicherstellen, dass Personengesellschaften nicht belastet würden, deren wirtschaftliches Engagement werde gebraucht. Gefährlich seien Forderungen nach einer stärkeren Belastung von Vermögen. Das Streben der Menschen, sich Eigentum aufzubauen, könne so in Misskredit geraten. Und wenn man einfach nur mal sich anguckt, die Vermögensverteilung in Deutschland, stellt man fest, dass sehr wenige Leute sehr viel haben und sehr viele Leute sehr wenig haben. Man also für eine Gleichverteilung dann doch ein klitzekleines bisschen sorgen könnte. Mal ganz davon abgesehen, dass das Vermögen in Deutschland insgesamt mehrfach ausreicht, um sämtliche Schulden des Staates mit einem Schlag zu begleichen. Ja, aber nein, also an die Vermögen dürfen wir nicht ran, weil Arbeitsplätze, ja, nee, ist klar. Dann hat Greenpeace ein sofortiges Aus für den Biosprit E10 in Deutschland gefordert. Weil angesichts der weltweiten Getreideknappheit ein solcher Schritt sinnvoll wäre. In Deutschland werde jährlich aus etwa 1,5 Millionen Tonnen Getreide Ethanol hergestellt. Nur dass deutsches Getreide tendenziell nicht nach da, wo der Hunger herrscht, sowieso verschifft wird. Na, das Problem ist ja nicht die Produktion, war es eigentlich noch nie. Das Problem ist eigentlich eher, dass der Transport der Waren nicht gut genug funktioniert. Na, da gibt es dann halt irgendwie die Nahrungsmittelanbaugebiete, wo ganz viele Nahrungsmittel im Überschuss existieren, und es gibt die Hungergebiete, wo die Nahrungsmittel nicht hinkommen. So, das kann man einfach nochmal zur Kenntnis nehmen. Aber ja. Dann gibt es Warninger. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat vor unabsehbaren Folgen eines griechischen Austritts aus dem gemeinsamen Währungsgebiet gewarnt. Hatte nicht Oettinger erst kürzlich noch wieder rumgebrüllt? Nein, Griechenland muss aus dem Euro raus! Jetzt warnt er also. Wenn man es davon abgesehen, der Herr Energiekommissar ist wodurch qualifiziert, sich über die griechische Wirtschaft in irgendeiner Form zu äußern? Nein. Eben. Wenn es nicht gelinge, ein Land mit 3% der europäischen Gesamtverschuldung in der Eurozone zu halten, werde einem niemand die Lösung der großen Probleme zutrauen. Genau genommen traut niemand irgendwem mehr die Lösung der großen Probleme zu. Das ist ja gerade der singende und springende Punkt, sagte Oettinger der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er kritisierte Äußerungen des bayerischen Finanzminidödels Markus Söder, der einen Ausschluss Griechenlands verlangt hatte. Ich verlange auch einen Ausschluss Bayerns aus Deutschland. Bayern gehört historisch nicht zu Deutschland. Weil, Handbewegung. So, da gibt's Merkmögen. Bundeskanzlerin Merkel hat vor einer zu hohen steuerlichen Belastung von Vermögenden gewarnt. Sie sagte am Tag der offenen Tür im Kanzleramt, zwar sei es wichtig, Reichtum umzuverteilen, doch dürfe dies nicht dazu führen, dass die Reichen weniger haben, oder was? Moment. Doch dürfe dies nicht dazu führen, dass diejenigen, die eine gute Idee hätten und sich anstrengten, damit überall mehr verdienen könnten als in Deutschland. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Welche Länder gibt es, wo Vermögende mehr besteuert werden als jetzt hier in Deutschland? Sind im Zweifelsfall einige. Man könnte sich ja einfach mal an dem Beispiel anderer Länder orientieren. Und die Neoliberalala-Theorie von wegen, ja, aber wenn wir Vermögen besteuern, dann passieren böse Dinge, sind unbewiesene Behauptungen. Madame Non, orientieren Sie sich mal an Ihrem Vorvorgänger, der Fettsack. Ja, da gab es deutlich höhere Steuern für Vermögen. Da gab es nämlich noch eine Vermögenssteuer. Die hat dann da irgendwie Gerhard abgeschafft. Und sie wollen sie nicht wieder einführen, weil das geht ja mal gar nicht. Wo kämen wir denn auch hin? Ja, dann gucken sie einfach mal in die Vergangenheit, wo wir da hinkamen. No? Am Montag gab es da die Popsteuer. Die FDP hat empört auf die Ankündigung von Nordrhein-Westfalens SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft reagiert, weiterhin CDs mit Steuersünderdaten beschaffen zu wollen. FDP-Generalsekretär Döring sagte den Ruhrnachrichten, es werde immer offensichtlicher, dass die SPD kein Interesse an einer rechtsstaatlich sauberen Vereinbarung zwischen der Schweiz und Deutschland habe. Der Schweizer Botschafter Tim Guldimann warb am Sonntagabend in der ARD-Sendung Günter Jauch erneut für das in seinem Land bereits ratifizierte Steuerabkommen. Was ganz nebenbei nicht dazu helfen wird, die Steuereinnahmen nachträglich zu verbessern, sondern nur für geringe Mehreinnahmen führt. Aber ja. Aber wieso eigentlich Pop? Müsste hier nicht Sigi Pop dann irgendwo rumliegen? Dann gab es ein Steuerfahndebnis, weil Steuerfahnder der Länder dem Fiskus in den vergangenen beiden Jahren zusätzliche Einnahmen von fast 4 Milliarden Euro gesichert haben. Die sind ja alle psychisch krank. Das haben wir doch in Hessen gerade mitbekommen. Das waren doch alles Luschen, die waren doch total krank, die haben ja noch Geld eingebracht, die hätten nur Geld kosten dürfen. Ja. Ups, am Mittwoch gab es dann Großbriefspar. Habe ich bei Trollfe geklaut. Bei den Briten haben die Austerity-Maßnahmen das Defizit um 40 Milliarden Pfund erhöht. Wie dachtet ihr, gesenkt? Na, natürlich nicht. Sparen hilft ja nicht. Schon gar nicht, wenn da eine Krise vor der Tür steht und sagt, lass mich ein, ich bin eine Krise. Ja, ich meine, das Sparen, was Deutschland gerade fabriziert, das führt ja auch nur dazu, dass die gesamte Eurozone jetzt in der nächsten Rezession versinkt und so, wie es im Moment richtungsmäßig aussieht, so tief versinkt, dass wir da auch nicht mehr rauskommen. Ja, deswegen Deutschland raus aus dem Euro. Dann gab es Pöbler. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rücktritt L. Rösler fordert weiterhin, dass Griechenland in der Euro-Krise die zugesagten Reformen im vereinbarten Zeitraum erfüllen muss. Rabatte auf Reformen dürfe es nicht geben, sagte er der Blödzeitung. Der FDP-Chef wies damit Forderungen des griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras zurück, mehr Zeit für seinen Konsolidierungskurs zu bekommen. Neues Vertrauen in den Euro werde nur geschaffen, wenn sich alle an die Regeln hielten, sagte Rücktritt. Und deswegen muss Griechenland bis vorgestern aus dem Euro geschmissen werden. Übrigens, wenn ihr Griechenland aus dem Euro schmeißt, schon mal viel Spaß beim Versuch zu verhindern, dass dann Spanien, Italien, Portugal und alle anderen Länder, die da noch irgendwie gerade das Problem haben, dass die Anleihen zu teuer werden, nicht genauso mit umkippen. Und wenn die alle mit umkippen, dann ist übrigens der gesamte Bankensektor plötzlich tot. Und dann habt ihr nämlich das klitzekleine Problem, dass die Krise von 2007, 2008, die Bankenkrise, nur ein klitzewinziger Vorgeschmack von dem war, was dann nämlich plötzlich kommt. Und viel Spaß beim Versuch, das zu verhindern. Das ist nämlich nicht trivial. Aber ey. So, dann gab es auch noch Schäubles. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lehnt eine zeitliche Streckung der Sparauflagen für Griechenland ab. Mehr Zeit sei keine Lösung der Probleme und bedeutet im Zweifel mehr Geld, sagte Schäuble im Südwestrundfunk. Griechenlands Ministerpräsident Antonis Samaras sicherte kurz vor seinem Berlin-Besuch die Rückzahlung aller bislang geleisteten Kredite zu. Bla 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 bla. Also Schäuble stellt sich auch hin und pöbelt rum. Nein, die sollen bis vorgestern sich gesund gespart haben. Dass man übrigens durch Sparen nicht gesund wird, auf die Idee hätte ein Finanzminister auch vorher schon gekommen sein dürfen. Warum der Herr Schäuble auf diese Idee nicht gekommen ist? Nun ja, die einfache Erklärung wäre vielleicht irgendwie eine Hirnleistungsstörung, die beim Herrn Schäuble ja ohnehin schon länger zu bestehen scheint. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das könntet ihr irgendwie schon mal in sehr ähnlich irgendwo gehört haben. Aber nicht diese Fassung, weil diese Fassung stammt nämlich aus dem Podsafe Music Network, stammt von einem Clark Detschler und heißt Shattered Dreams, Klammer auf, 2007, Klammer zu. 4 Minuten 58 ist sie lang und laut ID3-Text entstammt die einem Album Tomorrow. Das kann ich allerdings nicht überprüfen, all dieweil stammt aus dem Podsafe Music Network. Gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Pispers, der aus seinem Sommerurlaub ja mit Beginn August wieder zurückgekommen ist. Und da habe ich vom 14. August den Rundumschlag von ihm noch im Krankenhaus herniedergeladen in einer 2 Minuten 56. Kriegt er dann auf und in die Ohren. Jawohl, und ich habe gerade heftig überzogen, das ist mir aber egal. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, weil ihr der Meinung seid, Beschneidung ist aber großartig und vor allen Dingen Betäubung bei Beschneidung ist total doof. Wenn ihr das dann auch mit irgendwelchen Argumenten hinterlegen könnt, die über, weil mein imaginärer Freund mir das gesagt hat, hinausgehen, dann können wir vielleicht mal drüber diskutieren. Debatten mit imaginären Freunden sind allerdings arg anstrengend, vor allen Dingen, wenn es nicht mein eigener imaginärer Freund ist. Aber ja. So, genau. Also jedenfalls für den Fall, dass ihr mir noch irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreibt, einen Kommentar im Kompott 334 Teil 2 im compiblog.de hinterlasst oder einen Tweet @kompott adressiert oder natürlich eine iTunes-Rezension, die allerdings als direktes Feedback ein bisschen dünn ist. Aber ja, dafür sehen das dann andere Leute. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Shattered Dreams 2007 und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
The day you let me go, caught up in a web of lies, but it was just too late to know. I thought it was you who said they'd die. Shattered dreams, feel like I could run.
shattered dreams, shattered dreams. Feel like I could run away, run away.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen das auch so geht, aber ich habe derzeit ein Déjà-vu nach dem anderen. Nehmen Sie das Fazit nach der jüngsten Leistungsschau der internationalen Dopinghersteller in London. Der deutsche Spitzensport droht den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Ach du dickes Ei, das ist ja mal was ganz Neues. Und wo ist da jetzt bitte genau der Unterschied zu dem Gejammer nach den Spielen vor 4 Jahren in Peking und denen vor 8 Jahren in Athen? Dann all diese Artikel und Berichte über erwischte Dopingsünder und strengere Kontrollen. Noch aktueller und aufregender sind nur die Klagen über das miese Sommerwetter oder die Frage, ob die SPD optimalerweise im November oder im Februar festlegt, wer aus der grandiosen Troika gegen Angela Merkel die nächste Bundestagswahl verlieren darf. Seien wir kurz mal ehrlich, denn wir sind ja keine Politiker. Ob in China ein Sack Dopingmittel umfällt oder die Schweizer Regierung sich über den 684. Ankauf von CDs mit Daten deutscher Steuerhinterzieher echauffiert, wen juckt es außer dem der Sack auf die Füße bzw. die Steuerfahndung ins Haus fällt? Alles nutzt sich mit der Zeit ab. Wie oft haben Sie in den letzten Jahren die Schlagzeile gelesen, Angela Merkel steht nach ihrem Urlaub vor entscheidenden Monaten? Wow! Da kommt Spannung auf, oder? Der alljährlich beschworene heiße Herbst ist uns ebenso vertraut wie die quartalsmäßig erhobene Forderung nach einem NPD-Verbot und dem energischen Drängen der SPD auf eine strengere Kontrolle der Banken. Also wenn der Gabriel jetzt nochmal so energisch drängt, dann, ja was dann eigentlich? Ja nix. Und das wissen doch auch alle. Dafür weiß keiner mehr und will es auch nicht wissen, wie oft das Bundesverfassungsgericht die Regierung jetzt schon aufgefordert hat, ein Wahlrecht vorzulegen, das dem Grundgesetz entspricht. Aber ob wir kein gültiges Wahlrecht haben oder Sigmar Gabriel in der Babypause umfällt, was soll's? Es hat doch alles keine Konsequenzen. Wenn ein Politiker seinen Dienstwagen privat nutzt, dann ist das ein Skandal. Wenn eine Regierung wiederholt, systematisch und wissentlich mit ihren Gesetzen die Verfassung bricht, das ist doch kein Skandal, das ist Regierungsalltag. Müsste da nicht der Verfassungsschutz aktiv werden? Der wird doch gerade neu aufgestellt. Muss auch umgefallen sein, der Verfassungsschutz. Der neue Verfassungsschutzchef will verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Das ist doch endlich mal eine Pointe. Der Verfassungsschutz will etwas wiedergewinnen, was gar nicht verloren gehen konnte, weil es nie da war. Das Vertrauen der Bevölkerung. Bis neulich.